Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo, hallo, schön, dass Sie da sind. Das war ja eine Woche, oder? Also mein Kühler kochte und dann kochte er wieder und dann kochte er nochmal und dann sprang es nicht an. Und da habe ich einen netten Taxifahrer kennengelernt, der mir 20 Euro für Starthilfe abgenommen hat. Ist das eigentlich, ich ein dummes Opfer oder ist das der normale Preis?
Dann müsste er sich verdoppelt haben. Also ich erinnere mich noch an Zeit, da kostet es 10 Euro und einmal hatte ich den Fall, da hat er die Polzangen falsch angeklemmt.
Ja.
Und die Elektrik verabschiedete sich rauchen, woraufhin der Taxifahrer fluchtartig das Weite suchte.
Ich dachte, dann gab er dir 50 Euro.
Nee, unter Hinterlassung seiner Starthilfekabel, die habe ich heute noch.
Ja, also war eine tolle Woche. Wenn bei Ihnen auch so Autodinge vorliegen, Probleme, Sachen, wo Sie denken, nee, läuft nicht richtig. 0331 70 99 111. Der Autopapst läuft geradezu heiß bei Wetter wie diesem, um Ihnen Starthilfe zumindest verbal und auch ansonsten bei Ihrem Auto zu helfen.
Audienz beim Autopapst.
Aber ganz ehrlich, um nochmal darauf zurückzukommen, ich hatte ja im Laufe dieser Woche wirklich das Gefühl, dass was du hier tust, ist genau das Gegenteil von Warzen besprechen. Kaum erwähnst du Marder, ist einer in meinem Auto und beißt so ein Kabel durch. Und offensichtlich hat er die ganze Verwandtschaft, wo er noch Bescheid gesagt, die sitzt da jetzt noch drin oder warum qualmt das immer noch?
Tja, du, es gibt eben Leute, die sind so süß, ja, also nicht Leute, sondern Kühlerschläuche.
Ach so.
Ja, du auch. Aber die Kühlerschläuche, die sind offenbar hochdelikat.
Aber es ist tatsächlich Marder-Hochzeit gerade, oder? Die kommen da runter, weil es schön warm ist und denken, lecker Schlauch oder was geht in denen vor?
Marder, weiß ich nicht, ob die jetzt Winterschlaf halten, aber denen ist auch kalt.
Ja, aber.
Naja, vielleicht suchen sie ein warmes Plätzchen.
Ja,
hast
genau.
Du recht, ja?
Und dann sagen die.
Wo fährst du denn da immer lang?
Ja, du meinst ja, während der Fahrt hoppst der noch unter die Haube,
aber
oder was?
Bist du irgendwo im Wald unterwegs, oder?
Na, hier in Potsdam.
Ach so,
ja.
Auch Wald.
Wir sind mitten im Wald quasi.
Du, ich glaube nicht an diese Marder. Die werden immer gerne als Erklärung herangezogen.
Oh Gott.
Ja.
Ich fand so eine gute Erklärung. Dann weiß ich ja jetzt wieder nicht, was da los ist.
Zuschrauben. Kühlerverschlussdeckel zuschrauben. Hilft.
Hallo Matthias.
Ja, hi.
Was ist bei Ihnen?
Ja, also ich habe ist ganz witzig, ich habe von meiner Schwester ein Auto geschenkt bekommen und das ist ein alter Peugeot 406 und war ganz begeistert, bin dann von Bonn hierher gefahren, hatte 8 Liter gebraucht, jetzt brauche ich 20, hier mitten in der Stadt. Mhm. Und jetzt habe ich ihn auf 17, dann habe ich so Systemreiniger da reingesprüht oder getan, irgendwie hat mir jemand gesagt, soll ich machen, zweimal in der Werkstatt, die haben nichts gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, aber die sagen immer, eigentlich braucht der nur 13. Das kann nicht sein. Also jetzt weiß ich nicht, wo das Benzin hingeht.
Vielleicht mal noch mal so ein paar Details. Also ein 406 und was ist für ein Motor drin?
Ja, wo gucke ich denn das nach? Ich habe den Kraftfahrzeug.
Also erstmal, ist es ein Diesel oder ein Benziner?
Benziner, Automatik.
Okay, und die
ist denn nicht gerade auch, jetzt nur mal so von meiner ganz kleinen fachlichen Kompetenz geschöpft, dass wir beim Winter total viel verbrauchen, Andreas? Das hast du doch letzte Woche auch erzählt.
Aber nicht dreimal so viel.
Nee.
Dreimal so viel ist ein bisschen.
Sein, oder?
Es sei denn, jetzt fährst du immer nur bis zur Ecke zum Kiosk und holst dir eine neue Zigaretten, oder?
Nee, ich fahre schon so irgendwie mal ein bisschen irgendwie weiter, so 10 Kilometer fahre ich schon mal, aber es hilft nichts. Also ich meine,
bei minus 15 Grad sind 10 Kilometer reichen, da wird
auch nicht
der Motor wird nicht richtig warm und Öl und Automatik werden auch schon überhaupt nicht richtig warm. Also ich glaube, dass da schon mindestens 60-70% an der Kälte liegen und man kann es eigentlich leider Gottes auch nicht richtig beurteilen, solange es so kalt ist.
Das heißt, der Matthias muss die Studie fortführen.
Ja, fortführen und dann nochmal, also wenn die 6 Liter oder 7 Liter, was du erzählt hast, von Bonn nach Berlin, die sind wirklich realistisch, würde ich schon sagen, weil da eben wirklich eine Betriebstemperatur erreicht ist. Und bevor die nicht wieder erreicht ist, kann man es auch nicht beurteilen. Also wenn jetzt mal wieder normale Temperaturen herrschen, dann nochmal beurteilen. Und wenn es dann immer noch etwa doppelt so hoch ist, dann würde ich immer erst mal mit der Lambda-Sonde anfangen. Das ist so ein typischer Punkt, der den...
Lambda-Sonde, okay. Ich dachte, vielleicht können Sie mir irgendeinen Tipp geben. Oder es gibt doch sowas wie Temperaturfühler.
Ja, genau. Aber die müsste man auslesen können. Das sind ja elektronische oder elektrische Bauteile. Aber
Matthias, deine Schwester wird schon gewusst haben, warum sie dir das Teil schenkt.
Ja, das glaube ich langsam auch. Er hat gesagt, du, das kannst du dir nicht leisten, das Auto, sagt sie. Ja, das ist teuer für dich. Nein, sag ich, das geht schon und so. Und
ja, klar,
was meint sie denn?
Schönen Sonntag dir noch.
Ja, danke.
Tschüss. Und hier ist der Peter, hallo. Hallo, hallo.
Peter? Peter ist ein sehr ruhiger Typ, oder?
Ja, dann versuchen wir es hier. Stefanie.
Ja, hallo, hier ist die Stefanie.
Hallo.
Wir haben einen Renault Modus, Baujahr 2005. Der war vor 2 Wochen in der Werkstatt TÜV. Alles wunderbar. Glühkatzen haben sie gewechselt, prophylaktisch. Die sahen wohl noch nicht so schlimm aus. Drei haben sie rausgekriegt, die vierte nicht. Mhm. Vorher sprang er reibungslos an. Jetzt keine Chance mehr. Also jetzt im Augenblick steht er still. Mhm. Jetzt ist die Frage,
was sagt die Werkstatt dazu? Was sagt die Werkstatt dazu?
Die haben wir jetzt halt übers Wochenende noch nicht kontaktieren können. Ich wollte jetzt einfach mal fragen, ob jetzt wirklich der einzige Weg ist, sozusagen nochmal zurück zur Werkstatt abschleppen und dass die da nochmal reingucken. Die waren ja der Meinung, die Glühkatzen sind jetzt alle soweit in Ordnung und es wäre kein Problem jetzt, wenn die vierte nicht gewechselt ist.
Wenn die Werkstatt das Auto kaputt macht, ist auch immer ein schöner Zustand, oder? Vorher ging alles.
Man neigt dazu, die Werkstatt jetzt als Schuldigen zu benennen. Grundsätzlich hat sie aber recht. Ja, also wenn jetzt drei neue Glühkerzen drin sind und der vorher auch ansprang und die ja gar nicht so richtig kaputt waren, frage ich mich A, warum die überhaupt gewechselt worden sind und B, wenn sie denn jetzt wenigstens zu 75% wieder okay sind, liegt es auch nicht an den Glühkerzen. Es liegt eher an, weiß ich nicht, versulztem Kraftstofffilter oder was haben wir noch, vielleicht Luft im Dieselsystem, was auch immer die da gemacht haben. Man kann es jedenfalls als Ferndiagnose nicht in den Griff kriegen und ich würde mich jetzt wirklich darauf zurückziehen. Jungs, vorher sprang er an, ihr springt ja nicht mehr an, macht fertig.
Alles klar.
Stefanie, schönen Sonntag.
Wunderbar, danke. Ja?
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss,
gleichfalls. Tschüss.
Dann eben mit dem Spaziergang heute.
Naja, erstmal. Ne?
Ja, weitere Audienzen im Laufe dieser Sendung. Wir gucken uns gleich mal an, wie denn das Auto der Zukunft, ich meine, das passt auf alles, aber in diesem Fall meint es, was so die mobile Ausstattung, also Internetfähigkeit und so weiter.
Also die
Ja, sag nochmal die Vernetzung.
Vernetzung?
Damit wir immer schön so zusammenreden. Das hat sowas.
Irgendwas mit Netz.
Oh Gott. Schön, dass du da bist. Alles immer und überall und vor allem durchgängig online sein. Da wird der Anspruch in Zukunft eher noch weiter wachsen. Smartphones, mobiles Netz, Touchscreen. Manche Kinder können schon gar keine Zeitung mehr umblättern, weil sie denken, man muss doch nur wie beim iPad so rüberwischen. Facebook, Twitter, was auch immer hat man, braucht man am liebsten immer und überall. Und da kann es doch nicht sein, dass ausgerechnet Autofahren so ganz normal und analog bleiben soll. Nee. Die Wissenschaft hat festgestellt und erstmal eine Studie erstellt, wie sich die junge Generation ihr Auto und was es interkommunikativ können soll, so vorstellt.
Und geleitet und wissenschaftlich betreut wurde diese Studie von Professor Dr. Bratzel, Leiter des Center of Automotive an der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Schönen guten Tag, Herr Professor.
Ja, schönen guten Tag.
Was haben Sie denn bei dieser Studie herausbekommen? Also erstmal vielleicht besser gefragt, wie viele, Sie haben für die Studie ja 1200 Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren befragt. Was erwartet denn die Jugend vom zukünftigen Auto?
Nun, spannend ist auf jeden Fall, dass die junge Generation so eine andere Orientierung zum Auto hat im Vergleich zu früher. Früher war das Automobil ja das Statussymbol schlechthin. Und mittlerweile ist es eben so, dass gerade die städtische Jugend sich so ein bisschen vom Auto abwendet. Eben weil, Sie haben es erwähnt, weil die junge Generation Digital Natives sind. Das heißt, sozusagen, sie sind mit Smartphone, mit Online-Vernetzung aufgewachsen und sie kommen dann ins Auto rein und plötzlich kann ein teures Auto viel weniger als das Smartphone kann, das sie bereits besitzen. Ja, und das sozusagen ist auch eine der zentralen Themen. Das heißt, sie fordern von Autos, dass sie eben auch diese Vernetzung, die sie ohnehin schon kennen, zumindest nachvollziehen, vielleicht noch einen Schritt mehr, dass das Auto eben auch mehr kann, ja, weil es ja auch teurer ist als das, was man mit dem Smartphone ohnehin schon kann. Das heißt, ins Internet gehen und Facebooken.
Warum ist so eine Studie eigentlich wichtig? Also damit man kundengerecht das perfekte Auto für den Nachwuchs schafft oder weil man echt Angst hat, dass der junge Mensch Autos gar nicht mehr haben will?
Na, ich glaube, es ist eine beidseitige Thematik. Zum einen ist die Automobilindustrie, gerade die Premium-Automobilhersteller, natürlich sehr empfindlich gegenüber ersten Tendenzen, wo so einen gewissen Statusverlust des Automobils erkennbar ist. Und dann will man auf der anderen Seite von den Automobilherstellern natürlich auch wissen, naja, was will denn die junge Generation? Mit was können wir die denn wieder ins Auto locken? Ja, und da gibt es natürlich einige Themen, die gerade eben für die 18- bis 25-Jährigen eine überragende Bedeutung besitzen. Das ist beispielsweise das Thema Facebook im Auto, Twittern im Auto. Das hätte man nie gedacht, dass das ein Thema sein kann. Ja, aber in der Tat, da gibt es jetzt auch einige Versuche, beispielsweise von BMW und Mini in dem Fall, wo tatsächlich sehr positive Erfahrungen gemacht werden. Das heißt, die junge Generation nutzt es sogar.
Aber ich meine, das machen die wahrscheinlich ja jetzt auch schon im Auto, weil sie haben ja ihre Smartphones an sich und wo immer sie sind, können sie es machen. Was heißt denn das konkret? konkret fürs Auto? Wie vernetzt man denn sinnvoll und praktikabel überhaupt so ein Auto, dass man dann da all diese Dinge tun kann?
Ja, das ist natürlich dann das, was die Automobilhersteller quasi leisten können und das, was sozusagen dann den Mehrwert ausmacht. Sie müssen es eben schaffen, dass man diese Dienste im Auto relativ einfach nutzen kann. Und eine relativ einfache Möglichkeit ist das Thema Sprachbedienung, weil es geht natürlich auch um das Thema Sicherheit im Auto. Das heißt, wenn sich herausstellt, dass die Leute jetzt Facebooken andauernd im Auto und dann sich die Unfallzahlen dadurch erhöht, ist es natürlich eine Katastrophe. Aber man ist sozusagen bei diesen Themen noch völlig am Beginn. Ne? Man sozusagen versucht nur im Moment Themen nachvollziehen, die ohnehin über das Smartphone bereits bestehen. Und das ist natürlich auch noch ein bisschen wenig. Das heißt, in den nächsten Jahren muss die Automobilindustrie, die Automobilhersteller, müssen sich fahrzeugspezifische Internetdienste überlegen, die es auch spannend macht, tatsächlich Applikationen quasi ins Auto zu holen, die einen gewissen Mehrwert bieten, den man eben ohne das Auto nicht hat.
Könnte man vielleicht fahrzeugspezifische, sondern verkehrsspezifische Informationen, also mir fallen da natürlich Verkehrsinformationen ein, aber Echtzeitverkehrsinformationen, wo dann...
Ja, das interessiert dich, aber doch nicht.
Nein, aber wenn man schon was Spezielles über die Facebook- und Twitter-Geschichten des Smartphones hinaus anbieten will, dann müsste man auch das machen. Wie weit ist man denn da? Ist das die Idee?
Ja, also in diese Richtung geht es natürlich auch, verkehrsspezifische Dienste. Ich meine, wir sehen das jetzt schon auch umgesetzt bei dem einen oder anderen, dass diese Handydaten und Handyinformationen praktisch über den Verkehrsfluss Auskunft geben und das sozusagen wird wiederum ins Navigationssystem eingespielt und die Navigationssoftware sozusagen berechnet eben aus diesen Echtzeitdaten einen besten Weg. Und das sozusagen, da gibt es jetzt schon die ersten, die das umgesetzt haben. Aber das ist auch eine Richtung. Das zweite ist natürlich die Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern, mit Bussen und Bahnen. Das heißt, ich fahre mit dem Auto zum Park-and-Ride-Platz beispielsweise hin und dann kriege ich nahtlos eben den nächsten Zug, der mich dann zu meiner weiteren Destination bringt. Und das ist auch eine verkehrsspezifische Applikation, die Sinn machen könnte. Plus das Thema, was tatsächlich im Moment ja sehr auf Vogue ist in der Automobilindustrie, das Thema Carsharing spielt ja eine immer größere Rolle. Das heißt, die Jungen, insbesondere wenn sie in Städten wohnen, schaffen sich immer später ein Fahrzeug ein, wenn sie es überhaupt tun. Und über Carsharing gibt es eben jetzt Möglichkeiten, dass man eben ein Fahrzeug nicht besitzen muss, sondern dass man es einfach nutzen kann. Da sind ja jetzt einige Hersteller wie Daimler mit Smart, Car2Go oder BMW mit Projekten unterwegs, wo sie das tatsächlich auch testen wollen. Das ist ein Teil Heranführung der jungen Generation an neue Mobilitätsdienstleistungen.
Was das Auto der Jugend in puncto Vernetzung und fahrendes Internet können soll, darüber sprachen wir mit Professor Dr. Pratze, Leiter des Center of Automotive an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, der eine Studie dazu gemacht hat. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Los geht's mit Pannenursachen 2011. Die letzte Woche war für den ADAC die Rekordwoche wegen der unglaublichen Kälte. Aber der ADAC stellte auch seine Pannenbilanz für das Jahr 2011, also das zurückliegende Vorergebnis. Mehr als 4 Millionen Mal mussten die Helfer ausrücken. Im Schnitt alle 8 Sekunden fährt einer los, um jemandem zu helfen. 4 von 5 Autos bekamen sie wieder in Gang und defekte oder leere Batterie war der häufigste Pannengrund. Andere Gründe war die Zündanlage mit den Reifen oder weil der Autofahrer sich ausgesperrt hatte. Okay, dann veröffentlicht man sowas angesichts der Kälte, wo wieder alle Pannen. Was sagt einem denn so eine Pannenbilanz eigentlich?
Na, finde ich eigentlich ganz gut. Ist ja nur ungefähr 1% aller Autos hatten also offenbar ein Problem. 42 Millionen gibt's, glaube ich, und 4 Millionen waren's, ja. Nee, es sind ja dann tatsächlich 10% aller Autos. Ja, kopfrechnend schwach, der Autopapst. Trotzdem ist die Zahl der Einsätze zum Vorjahr gesunken. Also die Qualität ist offenbar besser geworden. Und das, was übrig bleibt, ist Elektrik. Also entweder leere Batterien. Das liegt aber sicher an den scharfen Wintern. Und das andere kann man ja im Umkehrschluss sagen, die Mechanik ist okay. Also richtig echte Defekte, Motorschäden, Getriebeschäden gab es nicht. Immer nur Elektronik.
Aber spätestens seit heute wissen wir ja, es gehen gar nicht alle zum ADAC. Manche rufen auch ein Taxi. Also ja, die übrigens, Dunkelziffer ist sehr hoch.
Deine 20 Euro kann man übrigens...
Die Formel 1, auch noch mehrere News in der letzten Woche dazu. Zum einen hat Red Bull am Montag den neuen Dienstwagen von Sebastian Vettel vorgestellt und es gab die ersten Testfahrten in Spanien. Außerdem auch noch, und das ist die eigentlich wahrscheinlich prekärste Meldung, oder? Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat die Privatbetreiber vom Nürburgring gefeuert. Was heißt das? Da wird nie wieder ein Rennen stattfinden?
Nein, natürlich nicht. Also die Rennstrecke bleibt ja bestehen, aber das ist sowieso so ein, so eine Never-Ending-Story. Der Nürburgring ist ja aufwendig restauriert worden mit Landesmitteln und Rheinland-Pfalz als Mitinvestor hat eben da sehr, sehr hohe Pachten verlangt von den Privatbetreibern, die aber nicht mehr bezahlen wollten und deswegen sind sie rausgeflogen. Jetzt müssen sie wieder welche suchen, neue Pächter, die möglicherweise genauso hohe Pachten bezahlen und da sehe ich schwarz.
Alte Autokennzeichen kommen wieder. Wir haben das ja auch schon mal gehabt als Thema. Durch Gemeindereform haben viele Städte ihre alten Autokennzeichen verloren, wurden zusammengefasst, unter welchen die denen dann gar nicht mehr gefallen. Das soll sich wieder ändern. Im Frühjahr wird im Bundesrat darüber entschieden. Und dann gibt es zum Beispiel auch wieder EH für Eisenhüttenstadt oder SPB für Spremberg. Ist das wichtig? Ich meine, mein Gott, das ist ein Autokennzeichen.
Erstens ist es nur ein Autokennzeichen, zweitens ist es aber eine willkommene Einnahmequelle für die Zulassungsbezirke, denn die Lokalisierung der Autofahrer, das mögen die nämlich gerne, die würden gerne ihre alten Kürzel wieder haben, die kosten natürlich zusätzliches Geld, Stichwort Wunschkennzeichen. Ja, und warum soll man nicht als Gemeinde zusätzliches Geld einnehmen und wenn es nur ein olles Autokennzeichen ist?
Und dann das Thema der letzten Woche, die Punktereform von Herrn Ramsauer. Statt bisher 18 Punkte, also er will Flensburg völlig neu organisieren, bei 18 Punkten war bisher der Lappen weg, jetzt schon bei 8 und alles soll ganz neu gepunktet werden. Grobe Verstöße nur noch für einen Punkt, das war bisher 3 Punkte, rote Ampel und Rasen und Drängeln. 2 Punkte, aktuell gibt es dafür noch 3 bis 7. Also egal, man merkt schon, das Punktechaos war vorher groß, scheint mir aber jetzt mit diesem neuen Vorschlag nicht weniger chaotisch zu sein. Was soll denn das Ganze?
Naja, es wird höchstwahrscheinlich dann darin gipfeln, dass die Bußgelder deutlich angehoben werden, damit natürlich trotzdem noch eine gewisse Angst vor Verkehrsübertretungen besteht. Und auf der anderen Seite muss natürlich tatsächlich da ein bisschen nachgesteuert werden. Wenn man sich verschiedene Verstöße, die gleich bepunktet sind, ansieht, dann fragt man sich immer, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Ich bin gespannt, wie es dann letzten Endes wirklich ausgeht. Eins steht fest, teurer wird es auf jeden Fall.
Okay, und jetzt noch... Was wolltest du noch sagen zu dem Taxi vorhin, als ich dich so rüde unterbrach?
Ach so, genau. Ich habe nämlich hier eine Mail von einem Taxifahrer, der sagt, dass der Preis frei verhandelbar ist. Das habe ich ja vorhin auch vermutet. Der ADAC bezahlt den Taxifahrern allerdings, wenn man im ADAC ist, auch was zurück. Und das sind oder vergütet demjenigen, der Hilfe braucht, so 13 Euro.
Ja, also mach doch einfach noch mehr, damit ich mich so richtig schön betrogen und
behobst fühle. Aber die 7 Euro, die du mehr bezahlt hast, die war eben Nachtzuschlag, Patricia. Ist doch völlig okay.
Ah, okay, gut. Ja?
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
So ist es, schönen guten Tag.
Hallo, hallo, wir öffnen gleich wieder die Tür zur Mitfahrzentrale und da komme ich zu dem Schluss, dass dieses irgendwie ein Freak sein mit dem Namen zu tun haben muss. Namensvetter von dir? Kessler. Ach so. Also du irgendwie irre, aber der gleich bei uns einsteigt auch, denn der hat eine Tour, also man könnte fast sagen Expedition mit einem Husky-Schlitten durch Brandenburg gemacht. Michael Kessler gleich bei uns in der Mitfahrzentrale.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Tatsächlich glauben einige ja, dass ihr, also du Andreas und unser heutiger prominenter Mitfahrer, dass ihr verwandt seid. Ihr heißt beide Kessler und ihr hoppst beide beim RBB rum und da habe ich schon alles gehört. Das ist doch der, mit dem du zusammen also immer noch abends Taxi fährt oder der diese Expeditionen da macht. Und wir können festhalten, nicht verwandt, nicht verschwägert.
Nee, also ja. Ganz sicher, ich habe es noch nicht nachgeprüft, aber anhand meiner Ahnenforschung, da tauchte der noch nicht auf.
Unser Autopapst und Michael Kessler, Schauspieler, als Komiker bekannt durch die Comedy-Sendung Switch und RBB-Extremtourist, mit dem Kanu war er schon fürs Programm unterwegs, mit dem Esel und jetzt folgt ab nächster Woche mit den Huskies. Herzlich willkommen, Michael Kessler.
Einen wunderschönen guten Tag.
Passiert dir das auch? Also wirst du mit Andreas manchmal verwechselt und musst irgendwie über Autos Auskünfte erteilen?
Ja, ist mir schon passiert in Interviews oder auch von Zuschauern, dass sie mich angesprochen haben als Andreas Kessler. Aber wir sind wirklich nicht verwandt.
Nee, also ich hab's nicht.
Obwohl, ich meine, die Kessler-Zwillinge ist ein Erfolgsmodell,
aber
ne?
Die werden ja mit Doppel-S geschrieben. Ja, muss man sagen.
Richtig. Ich schreibe mich ja auch mit S, mit Doppel-S, aber im Ausweis stehe ich eigentlich auch mit SZ.
Ja, und da Computer das nicht so richtig fressen, bei Flugtickets zum Beispiel.
Ich sehe schon.
Ja,
ihr,
ich denke immer Kepler. Die lesen immer Kepler. Die denken immer, es ist ein B, das Schafe.
Genau, und in Amerika haben sie schon mal gefragt, ob ich was mit Kessler-Röpfchen zu tun habe.
Und mit verrückten Unternehmungen hast du ja auch zu tun, Michael. Mit dem Husky durch Brandenburg.
Mit 4 Huskys.
Ja.
Ich hatte 4, nicht Pferdestärken, sondern Husky-Stärken sozusagen.
Soweit die Huskys laufen, startet am kommenden Freitag. Ich habe den Start hier aus dem Fenster beobachtet auf dem Gelände. Es war Regen, es war warm und dann gingst du los mit diesen Schneehunden.
Ja, Schnee haben wir leider erst jetzt gehabt. Wir konnten auch 2 Wochen ohne Schnee fahren, weil ich habe dann den Schlitten eingetauscht gegen so eine Art Rollwagen, den wir dann angespannt haben. Und dann haben die mich so mit ca. 30 km/h durch die Gegend gezogen.
Und wie war das so? Also man muss sie ja irgendwie dirigieren oder lenken. Woher kannst du das?
Ich habe einen Schnellkurs dann gemacht. War nicht so schwer. Also Autofahren ist ein bisschen schwieriger. Man muss eigentlich nur lernen, links, rechts und voran. Und Halt und Stopp, das sind so die Kommandos. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis sie mich auch so akzeptiert haben als Rudeltier oder Rudelführer oder Alphatier, wie auch immer. Also ich habe auch oft links gesagt und sie sind dann nicht links gefahren. Aber irgendwann hat sich eingegruft.
Kesslers Expedition heißt die Reihe, ich habe vorhin gesagt, Extremtourist. Was reitet dich denn immer so, ja, wild durchs Land zu reiten? Esel war schon dabei, Kanu jetzt mit den Huskies, die nicht so wollen wie du.
Ja, es geht ja eigentlich um Land und Leute, sage ich mal. Ich gehe ja wirklich los und spreche spontan Menschen an. Da ist nichts geplant, da ist nichts abgesprochen. Das ist das Schöne an der Sendung. Das ist auch das Abenteuerliche natürlich. Aber wir überlegen uns jedes Mal eine besondere Fortbewegung. Also entweder ist ein Tier dabei oder es ist eben ein Kanu oder ein Floß, je nachdem.
Mit dem Auto durch Brandenburg fahren, das kann ja jeder. Was hast denn du jetzt Tolles erlebst, so links und rechts eben der großen Straßen im Kampfe mit den Huskies? Vielleicht dann aber ja doch noch einen der Brandenburger kennenlernt.
Ja, weil die Brandenburger, das ist ja dann immer ganz anders als dieses Klischee, die sind nämlich durchaus gesprächig und ich landete also zum Beispiel auch in einem unglaublichen DDR-Partykeller, da war irgendwie die Zeit stehen geblieben und Manni packte den Bass aus, hat ein bisschen Musik angeworfen, hat dazu mit Bass begleitet, ich habe mitgesungen. Also solche Sachen ergeben sich spontan und das ist eben das Verrückte an dieser Sendung und das Tolle aber auch.
Kommen wir mal zum Auto. Was fährst du denn privat für ein Auto, wenn du nicht mit irgendwelchen Tieren durch Brandenburg ziehst?
Für einen Schlitten.
Was ich im Moment für ein Auto fahre?
Ja, genau.
Die Sicherheit aus Schwedenstahl.
Aha.
Also jetzt ist ja, glaube ich, chinesischer Stahl, Volvo.
Nee, ist immer noch Schwedenstahl, wird nur von Chinesen bezahlt.
Richtig.
Die muss man wenigstens nicht füttern, also zumindest nicht so wie die Huskies. Eigenbewertung der Fahrkünste, wie würde die ausfallen bei dir?
Also ich habe den Führerschein mit 18 Jahren gemacht, habe mir mein erstes Auto allerdings erst mit 32 gekauft. Es war natürlich ein Opel Corsa, durch die enge Verbindung von mir natürlich zu dem Rüsselsheimer Autobauer. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe mal einen Film gedreht, da fuhr ich so ein Auto von denen. Und von daher Fahrkünste eigentlich sehr gut. Auch wenn ich lange kein eigenes Auto hatte, bin ich doch ein sicherer Fahrer.
Warum hattest du so lange keins? Weil du dir selber nicht getraut hast oder hattest du immer...
Nee, ganz und gar nicht. Das hatte durchaus Umweltschutzgründe. Ich habe gesagt, ich brauche kein Auto. Ich fahre auch bis zum heutigen Tag übrigens alles, was ich kann mit dem Fahrrad. Und lass das Auto lieber stehen, weil es mich nervt mit Stau und Parkplatz suchen und so und das Fahrrad mir viel mehr Spaß macht. Also ich brauchte gar kein Auto, ich bin Fahrrad gefahren und Zug.
Okay, also man kann sagen, Autofahren muss nicht sein, ist nur eine weitere Mobilitätsvariante.
Richtig. Geht ja auch anders, wie wir ab Freitag sehen können, wenn du mit den Huskies unterwegs bist. Jetzt musst du bei uns noch in den Mitfahrercheck 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigst. Hilfe. Auf meinem ersten Führerscheinfoto sah ich aus wie...
Oh Gott! Wie wenn ich irgendwie 6 Jahre alt wäre.
Wenn ich im Auto fluche, dann sage ich Sachen wie zum Beispiel.
Das kann ich hier leider nicht wiedergeben, was ich da sage. Das ist sehr laut und sehr, sehr schmutzig.
Meine nächste Idee zur Fortbewegung durch Brandenburg ist?
Vielleicht mit einem Schwein.
Warte mal, wie? Das läuft so neben dir her.
Mit dem Schwein mal laufen.
Ja.
Oder Schwein im Bollerwagen oder irgendwie sowas.
Ja. Hans im Glück wäre doch auch noch mal eine Variante, oder? Du fängst mit irgendwas an und kommst mit irgendwie, keine Ahnung, ganz Brandenburg zurück.
Wenn mich jemand fragt, wieso sein Auto nicht anspringt, dann sage ich?
Weil es kaputt ist.
Als Mitfahrer würde ich am liebsten mal einsteigen bei?
Sebastian Vettel.
Ja. Michael Kessler, aber ab jetzt erstmal mit seinen 4 Huskies. Die hatten alle Namen und ihr wart dann auch befreundet nach der Tour?
Ja, total. Also es sind so tolle Hunde. Das hat wirklich einen ganz, ganz großen Spaß gemacht. Es war wirklich toll.
Also ich kann es jedem empfehlen. Ich kann jedem empfehlen, mal mit einem Esel zu laufen, aber auch mit den Huskies. Das sind wirklich tolle Erfahrungen, die man macht.
Anzugucken ab Freitag im RBB-Fernsehen die Kessler-Expedition mit dem Titel Soweit die Huskies laufen. Und wir bedanken uns sehr herzlich, wünschen schönen Sonntag noch.
Mach's gut, Michael.
Auch.
Tschüss.
Vielen Dank.
Apropos B. Was lässt so das Wort oder die Marke Borgward, die gibt's ja nicht mehr, in dir aber so klingen?
Na, da denke ich, Borgward ist ja der Nachname von Karl Friedrich Wilhelm Borgward, auch ein Ingenieur und Automobilmacher, so ähnlich wie Ferdinand Porsche oder Karl Benz. Also müsste man, glaube ich, auch in einer Reihe mit diesen stellen.
Ja, und was klingt da jetzt?
Nee, na, was klingt da? Da sehe ich natürlich die schöne Isabella, ja, also das, dieses berühmte Borgward-Automobil, was dann leider mit der Pleite 1962 eben verschwand. Es gibt aber immer noch ein paar, die aufopferungsvoll gepflegt werden und ab und zu bei schönem Wetter auch zu sehen sind.
Und die schöne Isabella, um die geht's auch in unserem heutigen Fahrzeugbrief.
Der Fahrzeugbrief.
Isabella, Bella, Bella, immer schneller. Ob geschäftlich, ob auf Reisen. Hört man in der Welt nur Isabella reisen, das kann nur Borgward sein.
Karl Borgwards Halsschlagadern schwellen an. Ein untrügliches Zeichen, dass der Chef der Bremer Autowerke Borgward keine Lust hat, dumme Fragen zu beantworten. Trotzdem, sein Cheftechniker will wissen, wie das gerade fertiggestellte neue Modell eigentlich heißen soll. Borgward schimpft, egal, von ihm aus könne man auch Isabella auf die Karosserie malen. So wird im Juni 1954 der versammelten Motorpresse der Bundesrepublik der neue Oberklassewagen namens Borgward Isabella vorgestellt. Peter Kurze, Autor zahlreicher Autobücher.
Borgward hat ein Wahnsinnsgespür gehabt für den Markt. Und nun hatte er immer das Gefühl, ich muss dem Kunden ein möglichst komplettes Angebot liefern. Also wenn der Kunde gut verdient hat, dann darf er nicht zu einem Fremdfabrikat wechseln, sondern muss ich ihm in meinem Hause ein Auto bieten können, das ihn als Aufsteiger ausweist. Und deswegen hat Borgward eben die Isabella auf den Markt gebracht, damit die ganze Palette vom Kleinstwagen bis zum Repräsentationswagen abgedeckt war.
Die Isabella ist elegant wie ein Maybach und sportlich wie ein Porsche. Vor allem die Kulturschickeria der Bundesrepublik liebt ihren mondänen Schick. Trotz technischer Mängel wird die Isabella zum sportlichen Designklassiker.
Borgward hat es mit der Isabella geschafft. Er hat also ein sehr leichtes Auto gebaut, trotz hoher Motorleistung, nämlich 60 PS aus 1,5 Liter Hubraum. Und dadurch war der Wagen sehr, sehr schnell und hatte auf der Autobahn, gerade als die TS mit 75 PS rauskam, ist der Porsche 1300 nicht mehr hinterhergekommen. Der war zu schwach motorisiert. Die größeren Porsche, 1500 Carrera und so, die schon. Aber der Borgward war der schnellste Serienlimousine auf den Autobahnen.
Doch Karl Borgward will höher hinaus. Er wirft ein Modell nach dem anderen auf den Markt. Darunter leidet die Qualität. Die Firma gerät ins Schlingern. 1961 ist Borgward hoch verschuldet. Selbst der Bremer Senat kann ihn nicht mehr retten. 1962 läuft die letzte Isabella vom Band. Hätte Borgward sich auf die Isabella konzentriert, wäre er vielleicht heute noch der viertgrößte Autobauer Deutschlands.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.